Es ist 2000 Tonnen schwer. Aus diesem Riesenei schlüpft Godzillas Sohn aus. Aber seine Lebensfreude dauert nicht lange. Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Der alte Godzilla trimmt den Kleinen für die härtesten Kämpfe. Ein Forscherteam hat das Klima der Insel radikal verändert.
Ja, aber warum? Was kann das für einen Grund haben? Wir werden gestört, und zwar vom Innern der Insel aus.
Schon wieder.
Können wir die Kapsel runterholen? Geht das?
Nein, ich habe sie nicht mehr auf dem Leitstrang.
Durch Hitzestürme und Radioaktivität sind Frankensteins Monster noch gigantischer geworden.
Kaputt!
Die Riesenschrecke Gimantis. Die Superspinne Shiga. Frankenstein kann jetzt ein Heer von Supermonstern aufbieten. Sie ist die Einzige, die von den drohenden Gefahren nicht ahnt. Klein Godzilla besteht eine Bewährungsprobe nach der anderen. Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn.
Tatsächlich, so sieht's fast aus. Hat eine harte Kindheit, der Knabe. Vater ist ein ganz verbissener Pauker.
Verbissener Pauker? Was ist das?
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel in der, hätte ich fast gesagt, endlosen Beatzilla-Reihe. Aber die endet ja auch irgendwann.
Irgendwann mal, ja.
Ja, irgendwann mal. Wenn wir weiter dem Tempo so fortschreiten, wie wir es bisher getan haben, dann wahrscheinlich irgendwann so Mitte der 30er Jahre. Pi mal Daumen. Hallo André.
Tag Patrick.
Ja. lang ist her. Ich glaube, bestimmt schon ein halbes Jahr, dass wir das letzte Mal über Godzilla sprachen.
Echt? So lange?
Ja, 4 Monate, 5 Monate. Ich komme manchmal durcheinander.
Meine Güte.
Ja, da ist Toho schon besser drauf. Die machen nämlich jedes Jahr brav einen neuen Godzilla-Film. Und zwar in relativ kurzer Zeit auch produzieren die das, wie ich feststellen musste. Weil ich habe ja ein bisschen um den Rechtsstreit hier gelesen. Also was die Figur von King Kong betrifft, den sie hier mit Rankin Bass hatten. Der sich ja auch tatsächlich auch maßgeblich auf den Inhalt von Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer, über den wir zuerst sprechen, ausgewirkt haben. Anschließend sprechen wir über Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Und da las ich, ich hoffe, das stimmt auch, die Quellenscheibe belastbar zu sein, dass sie sich doch hier mit den Rechteinhabern Rankin Bass, also Toho, rumkabbelten im Juli und dann im August entschieden haben, ach, dann machen wir das ganze Ding eben ohne King Kong, aber mit Godzilla. Und im August, September haben sie gedreht und im Dezember war das Ding in den Kinos.
Das könnte so hinkommen, ja.
Also nicht so wie heute, wo dann Stars interviewt werden im Jahr 2025 und drehen dann über Filme, die sie 2021 irgendwie so zwischen Covid und Autorenstreik gedreht haben und gesagt haben und dann so sagen, ach, ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie das war, außer dass alle mit Maske rumliefen.
So. Allerdings, ich hab noch eine andere Version gehört davon. Ja. Und zwar ist es halt so gewesen, dass Rankin Bass, die hatten ja zu dem Zeitpunkt so, sind doch wohl vor allen Dingen für Zeichentrickserien bekannt gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Grinch, bekannte Grinch-Variante ist auch von denen.
Ja, natürlich, auch der Hobbit-Film und der erste Herr-der-Ringe-Film, dieser animierte, ja.
Okay, nee, jedenfalls, die hatten eine Fernsehserie, eine Zeichentrickserie mit Godzilla.
Warte mal, es gab einen Hobbit-Film, ich möchte keinen Scheiß erzählen. Ich glaube, der Herr-der-Ringe-Film ist so, da haben einige der Animatoren auch mitgearbeitet, aber das war keine Rankin-Bass-Produktion. Ich möchte keinen Mist erzählen, sorry.
Ich habe gerade Mist jedenfalls erzählt, nee, die hatten eine Zeichentrickserie mit King Kong.
Ah, ja,
mit
ja.
Ihm halt als, auch als Held. Und die hatten halt schon, die hatten auch schon einen Zusammenarbeit mit der Toho angemahnt, dass man vielleicht wegen der guten Erfahrung mit King Kong versus Godzilla, dass man da ja vielleicht eine Art Realfilm-Variante machen könnte. Hat Toho gesagt, jo, machen wir, haben ein Drehbuch geschrieben, haben denen das rübergesendet, die fanden das nicht gut. So, jetzt hatten die halt ein Drehbuch und haben dann gesagt, gut, okay, wenn wir schon ein gutes Drehbuch hier haben, das lassen wir natürlich nicht verkommen und haben dann halt Godzilla reingesetzt. Aber es hatte trotzdem noch ein Happy End, weil wenige Zeit später haben sie ein Drehbuch präsentiert, was gut war, und daraus wurde dann King Kong Escaped, oder ich glaube King Kong Frankensteins Sohn auf Deutsch. Und dann hatten sie auch ihren Godzilla, ihren King Kong Film, den sie eigentlich drehen wollten.
Na gut. Um hier doch komplettistisch das Ganze so abzurunden mit Rankin Bass, ja, TV-Serien animierte, ja, auch mal ein Kinofilm. Es ist super kompliziert. Die Herr-der-Ringe-Produktion, animierte, die bei Warner entstanden ist in den 70ern. Damit haben Rankin Bass nichts zu tun. Es gibt aber wohl eine animierte Kinofassung von Der Hobbit, die habe ich auch gesehen. Und es gibt eine von, das wusste ich bis gerade eben vor ungefähr 18 Sekunden noch gar nicht, als ich mir das ergoogelte. Es gibt eine animierte Fassung von The Return of the King, also dem dritten J.R.R. Tolkien Buch. Und die ist wiederum von Rankin Bass. Und ich weiß nicht, was da falsch oder richtig gelaufen ist damals, dass sowas rauskommen konnte.
Ja, ich glaube, es ist wohl eher so gewesen. Ich glaube halt, dieses Warner-Ding, das ist ja dann hier von Ralph Bakshi gewesen.
Ja.
Und die hatten vermutlich recht an den ersten beiden Büchern, könnte ich mir vorstellen. Das Ding ist dann gefloppt, es kam kein dritter Teil. Und dann haben halt hier Rankin Bass sich halt die Rechte geholt, die es noch gerade gab. Und das war halt Return of the King. Aber ich habe keine Ahnung.
Ja.
Wer bin ich?
Das ist eigentlich mein Part heute Abend wieder mal, derjenige zu sein, der keine Ahnung hat, denn du gabst den Stein des Anstoßes für diese lose Reihe, in der wir hier Godzilla-Filme besprechen. Natürlich nur die Toho-Produktion, nicht die aus den USA in späteren Jahren. Wobei, mal gucken, wie es so in 10 Jahren aussieht. Vielleicht sagen wir dann, ach komm, hier nehmen wir noch den ollen Gareth Edwards auch noch dazu. Und vielleicht sind wir dann so alt und verzweifelt. Mal gucken.
Ja.
Aber erstmal haben wir ja jede Menge Toho-Produktionen zu besprechen. Und ich kenne die alle nicht und du kennst sie alle oder fast alle?
Fast alle. Es gibt in der Millennium-Reihe noch 2 oder 3, die ich noch nie geguckt habe. Ich arbeite mich dort auch hin.
Wir beginnen mit Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Das Jahr ist 1966, sollte ursprünglich ein King Kong-Film werden, wurde es dann aber nicht. Die Hauptrolle neu besetzt mit Godzilla. Schlaue Stimmen sagen, man sieht das auch hier noch hier und da, dass da einfach mal so ein Drehbuch umgeschrieben werden musste. Es ist der erste Film der Godzilla-Reihe, korrigiere mich bitte zu jeder Zeit, der nicht unter der Regie von Ishiro Honda entstand, sondern unter Jun Fukugas?
Ich glaube, der zweite war seinerzeit auch nicht von Ishiro Honda gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie der Regisseur hieß, ich habe es verdrängt.
Ja, diese Schnellschussproduktion, ja.
Genau.
Der auch nicht so gut war,
wenn
ich mir das korrekt ins Gedächtnis rufe.
Ja, wir waren damals nicht so entzückt davon.
Und in King Kong, die Ungeheuer aus dem Meer, geht es um Folgendes, schreibt Odessa James bei der OFDB. 4 junge Leute stehlen eine Yacht, um einen verlorenen Fischer zu suchen. Während eines Sturms werden sie von der Monsterkrabbe Ibira angegriffen, woraufhin sie sich auf eine tropische Insel retten. Doch auch hier sind sie nicht sicher. Eine Verbrecherorganisation namens Roter Bambus jagt die kleine Gruppe, die sich in eine Höhle retten kann. Doch selbst hier droht Gefahr, denn tief im Inneren der Höhle schläft Godzilla. Cast and Crew seitig jetzt nicht die bekannten Namen, würde ich sagen. Auffällig doch, dass hier auch der musikalische Stab ausgetauscht wurde. Masaru Sato hat hier übernommen und in Hauptrollen Akira Takarada, Kumi Mizuno, Kotaro Togin und einige weitere Herren und Damen. So, Yun Tazaki könnte man vielleicht auch noch kennen. Das ist der, glaube ich, der charmante Herr mit der Augenklappe.
Ja.
Ja. Und als Godzilla Haruo Nakajima lese ich hier. Alright. Dein erster Eindruck oder der damalige Eindruck, ich weiß nicht, wie lange lebst du schon mit Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer?
Das ist mir etwas schwer zu sagen. Dann viele dieser Filme, ich habe die jetzt nicht irgendwie in meiner Kinder- und Jugendzeit chronologisch geguckt, dann nicht mal der Film dort, dann tauchte der auf einmal überraschend im Fernsehen auf, den habe ich garantiert gesehen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, damals, als der Emmerich-Godzilla startete, da gab es hier von Cine irgendwas, die haben halt lauter Videokassetten rausgebracht, mit diversen Godzilla-Filmen, auch welche dabei, die ich noch nicht kannte. Und ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass dieser Film darunter gewesen sein wird. Da habe ich garantiert das erste Mal Frankenstein und die Monster aus dem All gesehen. Also wird das wohl so um 98, 99 rum gewesen sein. Also der gehört nicht zu den Filmen, die ich in meiner Kindheit irgendwie geguckt habe. Aber selbst wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Filme mit Godzilla hast du denn in deiner Kindheit gesehen? Ich habe es auch schon mal erwähnt, glaube ich. Ich weiß es einfach nicht mehr. Die liefen immer im ZDF, aber welche es gewesen sind, ich habe keinen Schimmer mehr. Ich weiß, Godzillas Sohn lief da halt, aber also, den kommen wir ja gleich, aber der lief da nicht, da bin ich mir ganz sicher. Oder vielleicht doch, es ist lange her, ich bin alt.
Doch mal zum Thema, darüber haben wir sicher schon geredet. Warum Frankenstein? Hier ist es noch vergleichsweise, ich möchte nicht sagen subtil, aber nicht so präsent. Wohingegen im zweiten Film, über den wir heute sprechen, glaube ich, alle 3 Minuten gesagt wird, das muss Frankenstein oder Frankenstein mit seinen Monstern sein. Oder das ist wieder eine von Frankensteins Kreaturen. Warum sind die hierzulande mit Frankensteins Kreaturen betitelt? Oder wer ist denn Frankenstein hier? Das Monster? Godzilla ist Frankenstein, also gemäß des Titels hier, ne?
Es gibt hier keinen Frankenstein. Das ist völliger Kokolores. Es gab mal einen Film, der hieß Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht, der tatsächlich eine Fortsetzung des Original-Frankenstein-Stoffes gewesen ist, wo das Herz von Frankensteins Monster, die Boris Karloff-Variante, halt aus Deutschland geschmuggelt werden soll und dann landet dann halt irgendwie in Hiroshima während des Atombombenabwurfs. Dann erwächst heraus ein Mutant, der halt auch so ein bisschen aus wie das Karloff-Monster und der gigantisch wird. Und anscheinend war der Film recht beliebt in Deutschland, weiß der Geier. Und man dachte sich dann, hey, wenn Frankenstein so gut im Zusammenhang mit gigantischen Monstern ankommt, dann nennen wir doch in Zukunft einfach alles Frankenstein und behaupten einfach auf der Tonspur irgendwas mit Frankenstein. Das hat man dann gemacht bis ins hohe Alter, um es ganz klar zu sagen. Also das ging noch eine Weile so weiter tatsächlich. Aber hat nichts mit Frankenstein zu tun. Nix, sip, nada. Auf die deutsche Tonspur einfach nur reingeschmuggelt, immer.
Okay. Wir hatten ja auch in bisherigen Teilen schon immer schon so übergreifende Elemente storyseitig. Wir hatten Figuren, die im ersten, im dritten, im vierten aufschlugen. Dann haben wir eben mit Mothra Monster, die wiederkehren, auch vielleicht ihre Persönlichkeit ein bisschen verändern. Thematisch sind wir immer noch so bei Raketen- und Atomtests, gerade so in den ersten Filmen. Aber bisher habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, wie das, sag mal so, die Marketing- und PR-Strategie hinter diesen ganzen Filmen aussieht. Und das hier ist mir zum ersten Mal, so bewusst geworden, weil der Film so tonal anders ist als alles bisher dagewesene, dass ich mich schon gewundert habe, ob das hier auch so eine Sache war wie damals bei Bond, als man dann merkte, so Connery ist ein bisschen lang im Zahn, kriegt langsam eine Plauze, dieses harte, kalte Kriegsgedöns und chauvinistische Ding kommt nicht mehr so an. Letzteres haben sie dann einfach mit Roger Moore weitergemacht, aber alles andere so tonal ein bisschen ausgetauscht. Hat man sich hier gedacht, wir machen mal was komplett anderes, weil das fühlt sich an schon wie so eine, möchte ich sagen, so eine Südsee-Fantasie, so ein richtig schöner Abenteuerfilm, poppig bunt, auch der Soundtrack fast irgendwie so, also dieses extreme Mickey Mouse, kommt erst später, aber auch hier so sehr viel fast folkloristisches Gedudel. Es ist sehr, sehr nett, möchte ich sagen. Also immer noch toll und voller Monster und wir sehen hier auch altbekannte Lieblinge und eine neue Schreckgestalt, monströse, aber das ist schon sehr, sehr anders. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Das stimmt. Also ganz einfach gesagt, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist ganz einfach gewesen, das ist jetzt der 5. oder 6. Godzilla-Film in 13 Jahren, glaube ich. Also das heißt also, wie es gab diese lange Pause zwischen dem 2. und dem King Kong gegen Godzilla, aber danach sind die ja relativ flott hintereinander gedreht worden. So ein bisschen ließ allmählich auch das Einspiel nach, glaube ich, sodass man sich gesagt hat, ja, okay, die können noch Gewinn abwerfen, aber wir sollten vielleicht, was Kulissen und so angeht, ein bisschen sparfuchsiger sein, sprich nicht mehr die Großstädte, was könnten wir denn da nehmen? Eine Insel. Und dazu kommt allerdings auch noch, dass mittlerweile natürlich Kinder festgestellt haben, Monster sind cool, Monster sind super und damit war auch ziemlich schnell gesagt, die Kinder, die wollen jetzt hier nicht dieses große, mahnende, dieses, dieser Monolith, diese Warnung vor der großen atomaren Atombombenkatastrophe, nein, die wollten sehen, oh, da ist das tapsige Monster und das ist das böse Monster und die hauen sich auf die Gosche und am Ende gewinnt der Gute. Film war toll. Da wird sich Thor wohl gedacht haben, hey, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Und haben halt gesagt, dann machen wir jetzt halt einfach was Gefälliges auf einer Insel. Da müssen wir nur eine Kulisse bauen und vielleicht noch irgendwie so ein paar Sachen, die Gebäude, die kaputt getrappelt werden können. Ein Wassertank drumherum, fertig ist es. Und vielleicht ist das Ganze erfolgreich und wir können es auch für weitere Filme wiederverwenden. Und Spoiler, haben sie ja dann auch diese Kulisse im Großen und Ganzen. Und so wird das entstanden sein. Ist jetzt auch nichts Ehrenrühriges dran.
Nein.
Natürlich sage ich jetzt auch ganz gerne, gut, solange das Ganze noch so ein bisschen was Ernsteres hatte, auch sehr reizvoll, aber ich finde es auch ganz nett, nach mehreren Filmen, die jetzt, gut, das waren jetzt keine Grübeldramen, da war auch schon mittlerweile der Schalk im Nacken natürlich dabei, aber halt, die vielleicht noch so ein bisschen versucht haben, so ein bisschen gediegene Ernsthaftigkeit reinzubringen, sei es nur ganz sachte, finde ich es ganz nett, dass sie sich hier einfach jetzt mal gedacht haben, ach wieso, komm, haben wir Spaß.
Ja, ich würde auch nicht so weit gehen wie, ich glaube, das war auch ein Mensch, der bei Wikipedia was geschrieben hat und die vorhergegangenen Godzilla-Filme als Horrorfilme betiteln, aber als solche hat er oder sie beschrieben. Dennoch war klar, dass der Fokus doch zu einem bedeutenden Teil auf menschgemachten Schrecken oder höllischen Szenarien lag. Also es war nicht, an allem waren die Monster schuld, sondern die Monster eben entstanden durch die Schuld mehr oder weniger direkt des Menschen. Und dieses Element spielt hier eben dann gar keine Rolle mehr. Das nahm ja auch schon in den vorhergegangenen Streifen sehr stark ab. Also ich möchte auch nicht alles jetzt zu sehr verallgemeinern. Ich meine, wir hatten im letzten oder vorletzten Teil hier vor auch die außerirdischen Gefahr aus dem Dunkel. Das hatte auch schon nicht mehr viel damit zu tun mit dem Urgodzilla. Aber hier ist man eben komplett weg. Nicht mal so sehr inhaltlich wie einfach tonal. Und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, und das widerspricht so ein bisschen dieser Entstehungsgeschichte, die wohl schon so gewesen sein wird, wie du sie auch gerade nochmal rekapituliert hast, dass die Entstehungsgeschichte wirkt sehr übers Knie gebrochen. So von wegen, wir haben ja eine Lizenz und ein fertiges Drehbuch und ach du Scheiß, wir können King Kong nicht kriegen, machen wir einen Godzilla-Film draus, der in Deutschland Frankenstein so und so heißt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, hier wird tatsächlich sehr dezidiert an einer Mythologie und einer Lore gearbeitet, einem Franchise, was man eben auch hier nochmal so weiterentwickeln kann. Mit diesem roten Lotus quasi so als böse Geheimoperation, so ein Spectre-Äquivalent aus dem Bond-Film. Also das kam schon so, weil ja immer gesagt wird, der rote Bambus, die Riesengefahr und so. Und die entkommen ja auch am Ende so. Wir haben den roten Bambus nicht zum letzten Mal gesehen, sagt dann so oder so ähnlich am Ende eine der Figuren. Ich denke, oh, also die hatten anscheinend schon so hier im Auge, wir holen die nochmal raus für ein paar zukünftige Filme.
Ich habe die japanische Fassung gesehen, Da wird das tatsächlich nicht gesagt.
Interessant. Mhm. Nee, der deutschen Fassung schon.
Allerdings eine Sache, das habe ich gelesen, weil ich bringe jetzt hier natürlich in diese Reihe das absolute A-Game hinein. Mhm. Ich habe mir nämlich hier von den Autoren Steve Reifel und Ed Gottschewski geholt, Godzilla, The First 70 Years.
Okay, cool.
Und angeblich soll wohl der rote Bambus, der Name deutet sich schon so ein bisschen an, soll eine Art Stand-in für China sein.
Ah, okay.
Weil ja, zu dem Zeitpunkt, als der Film so gedreht worden ist, so in dem Dunstkreis herum, hatte wohl die Volksrepublik den ersten erfolgreichen Atombombentest gemacht. Mhm. Sodass Japan, die jetzt nicht sehr nett zu China gewesen sind im Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch so gedacht haben, ach du Scheiße, die haben das jetzt auch. Und das mag ein bisschen reingespielt haben. Also ich will jetzt nicht sagen, der Subtext, weil das ist jetzt, die Bösen heißen der rote Bambus. Ja. Okay, aber halt, dass da jetzt irgendwas daraus gemacht wird, wo man halt, wie ich schon sagte, sagen könnte, ah, guck an, das ist in Wirklichkeit ein Polit-Thriller. Nee, das ist Blödsinn. Das, wie du gesagt hast, das ist Spectre. Also da fehlt nur einer, der eine Katze streichelt.
Okay, dann ist es vielleicht, ich meine, es gibt diese Dialogzeile, ich glaube, das wird das in der deutschen Fassung mehr nach vorne gekehrt als anscheinend im japanischen Original. Aber ich meine, das ganze Ding stinkt eben auch so tonal sehr nach Bonn, diese Südseeinsel und dann eben genau der rote Bambus, diese Schurkenoperation da mit ihren Fässern oder Containern und die transportieren da irgendwas Geheimes. In der deutschsprachigen Fassung Geheimsache R1 nennen sie die, glaube ich. Und wir haben ausführliche Unterwassersequenzen, erinnerte mich auch sehr an den, ich glaube, ein Jahr zuvor erschienenen Thunderball, der auch ungefähr zu einem Drittel unter Wasser zu spielen scheint. Und ich dachte, oh, da haben die bestimmt rüber geguckt, so Richtung Westen und gesehen, oh, die Bond-Reihe, das ist mal so ein profitables Ding. Da können wir uns doch die ein oder andere Scheibe abschneiden, Idee klauen, uns inspirieren lassen. Also für mich roch das hier sehr danach. Aber das ist alles Kaffeesatzleserei eines komplett Unwissenden. Nämlich
du und ich denke schon, dass sie sich definitiv haben halt irgendwie vom Westen inspirieren lassen, weil die Musik, die ist ja recht funky. Und ich bin mir ziemlich sicher, an einer Stelle, so ganz kurz, hört man vielleicht das Batman-Theme von Nelson Riddle durch. Ich weiß gar nicht, ob sie das da schon gab. Aber,
kam im selben Jahr raus, glaube ich, ja.
Okay, also man merkt schon, dass das Ganze vielleicht da so mit reingespielt haben könnte. Also ja, definitiv, die werden gesehen haben, was guckt denn der Westen so gerade. Zu dem Zeitpunkt begannen auch diese Filme auch gerade in Amerika halt auch exportiert zu werden. Ja. Und ja, da werden sie früher gedacht haben, na, man muss denen auch ein bisschen entgegenkommen. Also mal gucken, was mögen sie so Bond. Ja, unter Wasser machen wir mal und halt ein bisschen funky Musik und vor allen Dingen Spaß. Weil dass man denen ständig daran erinnern soll, dass die Bombe auf uns geworfen haben, das mögen die vielleicht auch nicht mehr so gerne sehen. Deswegen, nee, Spaß, Monster, ja, hauen sich.
Alle Bildschirme, Alter, Tafel sind auch doppelt beschriftet, auch nochmal englischsprachig, überwiegend korrekt Englisch, muss man ja auch sagen. Also man merkt schon, die sind auf internationale Vermarktbarkeit aus. Und ja, nicht zuletzt eben auch, ich meine, dadurch belegt, dass sie ja eben diese Kollaboration sucht mit Rankin-Bass, die damals die Rechte an der King-Kong-Figur hielten. Also anscheinend, ich denke auch, da hat man schon sehr da in Richtung Bond, Batman und Schlag mich tot. Der internationale Abenteuer-Thriller, der in der westlichen Welt geschielt.
Genau.
Aber worum geht es denn in Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer, haben wir gerade erzählt. Viele Figuren, deren Namen ich mir nur einem geringen Umfang merken konnte. Also Ryota heißt der Bruder von Yata, glaube ich, der verschollen zu sein scheint. Und da gibt es auch eine schöne, ich nenne sie mal Eingeborene, Entschuldigung, deren Namen konnte ich mir auch irgendwann mal merken. Und das war es dann eben auch schon. Den Rest der Zeit habe ich die Figuren eigentlich nur aufgrund der Farbe ihrer Oberteile unterschieden.
Ich hatte sie mir halt auseinandergehalten mit der Gangster,
ja.
der Bruder,
ja.
Die Südsee-Dame,
ja.
Und die zwei anderen. Ach, der eine war noch der Lustige,
ja.
So, und der andere war einfach da.
Ja.
Aber im Grunde genommen, wenn es mal so sieht, du hast da, wenn du dir diese Konstellation anguckst, du hast auch für jeden irgendwas, wo man sich halt irgendwie dann hineinversetzen kann. Also keine Ahnung, ob die Frauen mit den Südsee-Schönheit sein wollten, aber von mir aus, die haben das oder beziehungsweise auch irgendwie noch so juvenile Kerle, können sie anhimmeln. Dann hast du halt den Lustigen für die Leute, die den Lustigen sehen wollen. Du hast den harten Gangster für die Leute, die sagen, ja Mann, ja, so bin ich auch. Und du hast dann halt noch den Bruder für die ganz Jugendlichen, die sich mit dem identifizieren wollen. Und von mir aus dann noch dass den Nichts, der halt da ist. Sorry, der hatte für mich keine Eigenschaften wirklich gehabt. Er ist zweckmäßig da.
Es ist ein bisschen weniger unangenehm, hier die Darstellung der Eingeborenen, der indigenen Bevölkerung, möchte ich mal sagen, auf der Infanteninsel, Infant Island, als jetzt in zum Beispiel Godzilla und die Urweltraupen, wo ich glaube, die hatten auch noch alle Blackface und so, also unterschieden ein bisschen angemalt zu sein. Und die sind das eben alles Japaner und Japanerinnen offensichtlich in auch mit so einem Kleidungsstandard, möchte ich sagen, der eher so aussieht wie, ja, Menschen, Touristen im Cluburlaub als jetzt echte Eingeborene. Also sie haben keine Baströckchen auch mehr an oder tragen komischen Schmuck und sehen auch, eben auch nicht aus wie Wilde, sondern ehrlich gesagt einfach Leute, die eine gute Zeit haben.
Ja. Und die meiste Zeit tanzen sie eh nur vom Motto rum.
Ja, Wotra. Ich war echt traurig, muss ich sagen, dass Wotra fast nichts zu tun hat in diesem Film. Weil man wartet ja schon darauf und dann vergeht die Zeit. Und ich dachte schon, ich guck mal, wie lange der Film noch geht. Oh, 6 Minuten. Mothra schläft immer noch.
Ja.
Und die ist doch mein Liebling. Aber gut. Und die Peanuts sind auch nicht mehr dabei. Also es sind die beiden jungen Damen, die Lieder singen, die Mothra dann auch erwecken. Die gibt's immer noch, aber das sind eben nicht mehr die Peanuts. Das sind jetzt einfach zwei andere Damen.
Genau, und die sind doch relativ kurz dabei.
Dayo heißt die junge Frau, die Eingeborene, die schöne Wilde. Nun ja, ich hatte Spaß an dem Film, ehrlich gesagt. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen unterwältigt, eben wegen ausbleibendem Mothra-Faktor und weil ich leider sagen muss, im Nachgang mir eben die menschlichen Figuren so gar nichts bedeutet haben. Und ich bin da zumindest so einen gewissen Standard gewöhnt, nämlich ich kann mich zumindest an ein, zwei Figuren auch mal erinnern mit Namen oder deren Geschichte geht mir zumindest ans Herz. Und wir haben eben in den meisten Godzilla-Filmen bisher irgendwelche Journalisten gehabt oder Leute, die für eine Tageszeitung arbeiten und irgendwie eine Story machen wollen, eine große und so weiter. Und auch das fehlt hier. Im Grunde sind das hier, also ich möchte nicht sagen Loser, aber das sind eben einfach drei Jungs, die ein Boot kapern, unfreiwilligerweise auf dem Boot landen mit einem Verbrecher und ja, zufällig in dieses Abenteuer stolpern, ohne großartigen eigenen Antrieb. Also der eine schon, der sucht seinen Bruder, aber auch der landet ja nicht ganz freiwillig da, wo er dann am Ende ist.
Genau, also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie die menschlichen Protagonisten mit Godzilla dann in Berührung kommen, das ist ein bisschen hemdsärmlich. Also der Beginn ist ja auch so, dass man erstmal so denkt, was, wie, wo? Weil zuerst hört man irgendwo, ja, Boot verschollen, dann kommt auf einmal so, hey, es gibt eine Tanzveranstaltung, wo ich dann gedacht hatte, ah, das ist sowas ähnliches wie aus dem von uns schon mal besprochenen, they shoot horses, don't they?
Stimmt, ja, ach, das ist wunderbar.
So, und dann, nee, wir klauen ein Boot. Und dann ist da drauf ein Verbrecher und dann, ja, ihr könnt hier übernachten. Ah, super. Und dann ist das Boot auf dem Ozean und dann sind sie auch schon ganz flugs irgendwo in einem Sturm. Und dann kommt eine Szene, das ist eine der wenigen Szenen, die ich echt ganz wirklich so auch bedrohlich finde eigentlich. Dunkler Sturm, peitschender Regen und dann kommt halt Ibira raus. Man kann ihn noch nicht so ganz sehen. Die Szene ist echt gut. Also da gibt es tatsächlich ganz gut was für die Kleinen, wo sie sich gruseln können. Sage ich jetzt einfach mal so salopp.
Die Monster-Szenen, die Modelltricks sind alle toll. Auch die Man-in-Suit-Momente. Also auch gerade die Kombination mittlerweile. Ich glaube, ich habe das in einem vorhergegangenen Streifen auch schon mal gelobt. Aber hier haben sie es wirklich fast perfektioniert, dass ich, also die Arbeit hier mit Rückprojektionen und einfach Matte-Paintings und das ist alles so, so gut integriert hier in das Filmbild. Also die echten Schauspieler und eben die Monster. Und wenn sie die eben nicht miteinander kombinieren können über visuelle Tricks, dann eben eben mit so kleinen animatronischen Figürchen, kann man das überhaupt so nennen? Also die sind schon ein bisschen auch, um das Wort nochmal zu gebrauchen, hemdsärmelig animiert, also oder bewegt. Man sieht schon, wenn man das in HD guckt, ach so, das sind keine echten Menschen, die da vor Ibira rumrudern, sondern das sind eben zwei so Streichholzmännchen. Aber es ist wirklich, wirklich gut getrickst. Also ich habe nicht einmal den Impuls gefühlt, dass ich mich jetzt darüber lustig machen sollte, mokieren sollte. Also ich finde im Rahmen der Möglichkeiten echt schick, echt gut gemacht. Diese Tanzmarathon-Sache, da muss ich habe dir im Vorgespräch auch gesagt, ich musste 2, 3, 4, 5 Mal echt herzlich lachen. Diese Filme, die wir heute Abend besprechen, das ist echt, war Balsam für die Seele diese Woche. Und ich glaube, der erste große Lacher bei den beiden Filmen kam für mich mit dieser Tanzmarathon-Sache. Weil das wird sehr, sehr sorgfältig als möglicher kapitaler Handlungsstrang etabliert zu Beginn. Ne? So von wegen, Jutta ist in der Nachrichtenredaktion, bei der Zeitung.
Stimmt, die Nachrichtenredaktion.
Stimmt.
Da kann man auch erstmal so denken, ah, genau, jetzt kommen wieder irgendwelche Reporter und die forschen nach dem Bruder.
Genau, war bisher immer so. Daraus wird da nichts. Stattdessen entdeckt eben Jata ein Plakat für eine Tanzveranstaltung, bei der man ein Boot gewinnen kann. Ein Tanzmarathon, ne? Tanz bis zur Bewusstlosigkeit. Habe ich mich auch gefragt, nach welchen Regeln funktioniert das eigentlich? Weil wir sehen kurze Ausschnitte aus dieser Veranstaltung, wo sie eben Leute da einen abhotten. Und ich denke mir, also wenn ich da mitmachen würde bei einem Marathon, bei so einem Endlos-Tanz-Ding, wo am Ende derjenige, der Letzte, der steht, am Ende gewinnt, würde ich mich so wenig wie möglich bewegen. Aber gut, die Leute sind sehr, sehr engagiert. Und ich denke, okay, ja, mit den Journalisten, mit der Nachrichtenredaktion wird wohl nichts, dann werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal 10, 15 Minuten bezeugen, wie sich eben unser Protagonist hier durch diese Tanzveranstaltung kämpft. Aber stattdessen kommt er dahin und sagt, nee, das ist mir zu anstrengend. Und es spielt auch wiederum keine Rolle. Also das ist interessant, dass der Film nichts aus diesen Dingen macht, aber anscheinend war ja dafür das Geld da für diese Sets. Und
dann haben wir einen Gangster, der auch mal so, ich glaube, 4 Millionen Yen oder sowas in Richtung hat.
Ja.
Und auch sogar ein Gewehr.
Ja.
Wo man auch denken könnte, vielleicht verfolgen ja noch andere Gangster. Er wäre ja nicht das erste Mal, dass eine Krimi-Nebenhandlung, wir erinnern uns an Ghidra, das Shredded Monster, wo ja auch irgendwelche Finsterlinge hinter anderen Leuten hinterher sind, aber nö, auch nicht. Alle Handlungsstränge, die zu Beginn in irgendeiner Form, wo man denken könnte, die bringen irgendwas, werden komplett gekappt in der Sekunde, wo sie auf der Insel sind.
Ja, genau. Das spielt doch keine Rolle.
Außer halt der Bruder.
Stimmt, der Bruder taucht nochmal auf, aber auch dem muss ich sagen, als er dann auftaucht, so nach Pi mal Daumen 60 Minuten, vielleicht auch ein bisschen früher, dachte ich, ach stimmt ja, um den geht's ja eigentlich, deswegen sind die hier. Weil die sind auch plötzlich die dicksten Freunde. Was heißt plötzlich, die verbringen lange, lange Zeit auf dem Boot. Wir sehen eine sehr, sehr schöne Montage, so wie die Bilder ineinander, also werden, es gibt so Überblendungen, ne, wie quasi die Reserven in Form von Konserven aufgebraucht werden, es werden immer weniger, die Schränke an Bord des Bootes werden immer weniger. Man möchte mutmaßen, diese Tage oder Wochen unterwegs und haben sich wahrscheinlich dicke angefreundet. Aber wenn die auf der Insel sind und miteinander so rumalbern und rumkeckern, denke ich mir, das sind eigentlich so 4 Jungs auf dem Trip, der eben so ein bisschen schief gelaufen ist und habe komplett vergessen, worum es eigentlich geht. Und es spielt auch keine Rolle mehr, du hast ja recht. Also, dass der eine hier ein Straftäter ist mit offenbar einem Mord oder einem Raub oder beidem auf dem Kerbholz, wurscht, vergessen.
Wenn man auf der Insel ist, das schweißt zusammen.
Ja, schon. Da geht es um ganz andere Probleme.
Ja. Ich finde aber ganz hübsch bei den Figuren, dass sie halt irgendwann, die werden jetzt so ein bisschen getrennt und dann hat auch jeder was zu tun. Also ist es nicht so, dass ich sagen würde, jeder bekommt seinen eigenen Arc, aber ist es nicht so, dass sie die ganze Zeit aufeinander zusammenklucken und alle nur sie anöden? Nee, das sind dann 3 Gruppen. Der eine Typ, der seinen Bruder sucht, wird halt auf die Elefanteninsel irgendwann kommen und findet da seinen Bruder. Der Lustige, der ist ja der Einzige, im Grunde genommen ist das der Einzige, der wirklich was macht, was am Ende was auch wirklich dazu steuert, dass es ein Happy End gibt. Nämlich die Sache mit diesen gelben Früchten. So, und die anderen tappern halt um die Insel herum und machen und müssen halt gucken, wie sie den roten Bambus aufhalten können und finden dann irgendwann Godzilla im Vulkan, wo er pennt.
War das in der japanischen Sprachfassung, beziehungsweise war das auch in den Untertitel so benannt, dass das gelber Bambus ist, also Bambusfrüchte, die malen, die Infanten, also die Inselbewohner, und dass sie am Ende dann sagen, haha, wir wischen den eins aus und malen eben die gelben Blätter des Bambus. War das auch ein Bambus, den sie da verarbeiten?
Müsste jetzt lügen, kann mich nicht daran erinnern, ich glaube nicht.
Weil es witzig, nur
die gelben Früchte.
Ja, okay, in der Sprachfassung wird es eben so, und das war für mich eben so verwirrend, weil die Bad Guys sind eben diese Organisation, der rote Bambus, also quasi der Spectre des Godzilla-Universums. So, und die malen aber die ganze Zeit gelbe Bambusfrüchte, so wird das immer wieder benannt, und sagen dann irgendwann, lass es doch einfach die Blätter des gelben Bambus malen. Und die sind eben komplett wirkungslos und damit kann man Ibira, das ist nämlich der Clou, deswegen werden die quasi versklavt, die Eingeborenen, die müssen die Früchte, diese gelben Früchte malen für die Bad Guys, zermahlen, so. Als Gegenwaffe gegen Ibira. Was sie damit wollen, ob sie das jetzt irgendwie global vermarkten wollen, die bösen Jungs, ich weiß es nicht. Ich denke immer, das Einsatzgebiet so einer Waffe ist wahrscheinlich sehr beschränkt, nämlich auf genau diesen Teil des Ozeans, wo irgendwie Ibira gerade rumkräuchelt. Aber so ist es eben. Aber die heißen eben gelber Bambus. Das, was sie zermalen, ist der gelbe Bambus. Und da dachte ich, ja, merkwürdig, dass es die ganze Zeit um gelben Bambus geht und die Verbrecherorganisation Roter Bambus heißt. Aber soweit mein Monolog dazu.
Kommen wir doch mal zum Star der Show, Godzilla.
Natürlich, bitte, gerne.
Der macht ein Nickerchen. Das ist, man kann es ja anders sagen, der liegt halt, also der hat sich anscheinend gedacht, gut, nachdem ich beim letzten Mal auf dem Planeten X da herumgekämpft habe und King Ghidorah zweimal auf die Oma geschlagen habe, lass mich in Ruhe, ich habe mir einen Urlaub verdient, ich gehe auf die Insel und mach mal ein Nickerchen.
Ja.
Und das macht er halt dann auch in einem Vulkan.
Ja, tatsächlich, wo er entdeckt wird von den vier Jungs. Und es dauert dann auch eine ganze Weile, bis er nicht in Erscheinung tritt, aber aufwacht tatsächlich. Mich hat es überrascht, dass die zumindest wiederum auch in der deutschsprachigen Fassung immer sehr genau wissen, worum es sich bei den jeweiligen Monstern handelt. Also, dass das Ibira ist, die da auf dem Meer auftaucht, völlig klar. Diese hummerartige Kreatur. Aber auch als sie Godzilla da sehen in dieser Höhle, sofort, oh Gott, da schläft Godzilla. Und ich mag auch diese Nonchalance, diese gewisse Normalität, die das Ganze so zu haben scheint. Also man macht sich über vieles Gedanken, aber anscheinend nicht über die Tatsache, dass eben große, haushohe Monster auf diesem Planeten existieren. Das ist so, ach, da ist ja Godzilla, Mist, wir dürfen ihn nicht aufwecken.
Man hat sich mittlerweile dran gewöhnt.
Ja.
Aber wie sie ihn dann halt aufwecken, ist halt interessant, weil da sieht man dann irgendwie doch, dass wohl mal King Kong das Ganze eigentlich anführen sollte, weil sie geben Godzilla einen Stromschlag. Und das ist ja eigentlich, wenn wir uns richtig entsinnen, in King Kong vs. Godzilla das, womit man King Kong halt Kraft geben kann. Ja,
tatsächlich.
Dem widerspricht sie allerdings dann später, wenn dann halt irgendwie der rote Bambus so hier Stromfallen aufstellt, dass Godzilla dann gar keinen Bock hat, da durchzugehen.
Ja, der Plan ist brillant. Sie entdecken so eine Art Machete bei ihrer Erkundung der Insel und der Militärbasis der Bad Guys und genau, irgendwann verdrahten sie die und stecken die dann auf die Spitze eines Berges und dann sagt einer von den Vieren, jetzt müssen wir nur noch auf ein Gewitter warten.
Ja.
Und ja, da ist das Gewitter schon und es schlägt auch just der Blitz ein, wenige Minuten später und erweckt Godzilla zum Leben.
Manchmal hat man einfach Glück.
Manchmal hat man einfach Glück, ja.
Aber wenn man das mal genau betrachtet, da könnte das auch mit dem Frankenstein-Kram herkommen, weil Blitz,
stimmt, ja,
es wird was zum Leben erweckt. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass dieser große Gedankengang jetzt wirklich Vater der Titelgebung gewesen ist, aber es passt ja dann irgendwie doch.
Ja, die Insel ist auch gar nicht so klein, aber die Welt ist eben doch ein Dorf und tatsächlich, der Film ist sehr bestimmt von Zufällen, was ich normalerweise auf diese Art von Produktion gar nicht übel nehme, aber nein, es gibt kein Aber. Dennoch fiel hier und da eben auf, dass man sich es da drehbuchseitig schon oder bei der Storyentwicklung ein bisschen einfach gemacht hat. Also zum Beispiel, also fiel es mir auch extrem auf, als sie später sich hinter diesem Busch verstecken, ausgerechnet der Busch, in dem das Geheimmikrofon angebracht wurde von den Bad Guys, wohl das Einzige, was auf der Insel ist. Und genau in diesem Busch verstecken sich unsere guten Jungs und Dayo, die Eingeborene, die Freundliche.
Die sich japanisch redet, ja. Das ist halt ein toller Busch. Die wissen, wenn Leute sich verstecken, dann gehen die garantiert in diesen Busch.
Das ist auch nicht kleines Mikrofon, ne? Das ist eher so, hat so die Größe einer Cola-Dose.
Wäre das ein nackter Kanonenfilm, hätte da einer drin gesessen mit Mikrofon, oder?
Ja, es gibt, nicht eine nackte Kanone, aber ich musste an von Zucker Abrams Zucker Top Secret denken, als sie an der Militärbasis sind und kriechen dann, robben da so lang.
Ja, genau.
Und vor ihnen steht ein bestiefelter Mann und dann fährt eben die Kamera nicht hoch und es ist einfach nur der Stiefel, sondern es steckt auch noch eine Person drin. Und so gepaart mit dieser swingigen Musik und diesen Art Deko-Designs, also sehr, alles sehr, sehr poppig, dachte ich, aber das ist schon sehr, sehr nackte, nicht nackte, Top Secret.
Vielleicht haben die Macher von Top Secret diesen Film gesehen und gedacht, oh Mensch, daraus könnte man einen Gag machen.
Ja,
weil es schon nicht? Sehr ähnlich. Hast du völlig recht, weil auch mir kam so dieser Gedanke, das kennst du irgendwoher.
Schadet aber nicht, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich eine Freude, diesen Film zu gucken. Ich wünschte, die Figuren wären mir nicht so egal, aber er ist tricktechnisch toll. Ich mag das, die Location. Er ist ein bisschen zu verspielt für meinen Geschmack mit der Musik. Das war eben, ich kann es Ihnen nicht mal übel nehmen, weil das gehört ja offenbar auch zum Plan, das alles so ein bisschen leichtfüßiger, leichtherziger zu machen und auch ein jüngeres Publikum anzusprechen. Er ist mir vielleicht ein bisschen zu easygoing. Zu wenig Dramatik. Also ich habe niemals das Gefühl, dass eine der Figuren ernsthaft in Lebensgefahr gerät. Ich hab mir sogar schon das herbeifantasiert, dass Leute sterben, weil irgendwann fällt mal einer hier die Klippen runter oder so und ich dachte, oh, der ist jetzt tot. Aber 3 Minuten später stand er schon wieder da und es wird nie wieder erwähnt, dass er da runtergestürzt ist. Und
na. Es gibt, glaube ich, 2 Tote, die von die Biere aufgespießt werden, das weiß ich noch.
Ja, tatsächlich. Ja, aber keiner von den guten Jungs.
Nee. 2 von den Eingeborenen versuchen irgendwann zu fliehen, nehmen ein Boot. Und dann kommt die Biere und spießt jetzt auf. Man sieht es sogar.
Es gibt Monstergewalt dafür. Vor allem gegen Ende, wenn Godzilla Ibira beide Scherenhände abbeißt. Das fand ich doch sehr brutal.
Das ist schade, weil jetzt kann Ibira nicht mehr Ball spielen.
Natürlich. Spielen die Ping-Pong oder Tennis oder Handball?
Ich glaube, das ist eher Handball, würde ich mal behaupten.
Stimmt, ja. Wobei Japan. Also Tennis ist nicht so populär, aber Handball und Ping-Pong gleichermaßen, egal, kann alles sein. Fand ich sehr, sehr schön, tatsächlich sehr, sehr hübsch.
Wird auch Godzilla kann gut köpfen. Film.
Ja, das macht schon besonders. Ich glaube, das macht auch Filme sehr anfällig dafür, dass ich eben Leute, Menschen das angucken und sich scheckig lachen darüber und denken, die sind ja so doof, die Filme, die sind so doof. Aber das ist eben alles, das hat Methode, dieser Wahnsinn. Und deswegen gucke ich das auch so gerne hier mit dir und rede darüber.
Ja, ne, man muss sich einfach auch mal so reinfühlen in diese Sachen, oder? Nicht immer nur so zynisch irgendwo hingucken und sagen irgendwie, die Welt ist scheiße und was soll ich mir dem hier Kinderkram angucken? Einfach mal sagen, nee, so haben Japaner früher Filme gedreht. Ich meine, mich würde echt interessieren, wie haben wohl Japaner zu der Zeit diese Filme gesehen? Wir sitzen jetzt hier und sagen jetzt, verspielt ganz schön, aber vielleicht haben wir damals echt so japanische Intellektuelle im Kino gesessen und gemeint, ich verstehe, sie spielen Ball. Ja, klar.
Vermutlich nicht. Es kommen noch mehr Menschen zu Tode. Mir fällt natürlich ein, dass Ibira am Ende, dass nachdem eben die Indigenen hier diesen wirkungslosen gelben Stoff da produziert haben, natürlich alle umkommen unter Ibiras Scheren, Klauen, wie auch immer. Da dieses ganze Boot vom roten Bambus wird ja auch zerstört und mutmaßlich ertrinken alle darin. Also,
ja, das geschieht ihnen recht.
Das geschieht ihnen recht, ja.
Finsterlinge, die. Du hast recht, und Ibira hat ein. Wir haben den Vogel noch gar nicht erwähnt. Das ist so ein. Irgendwie so ein. Was soll das denn jetzt bitte? Auf einmal taucht aus dem Nichts ein riesiger Adler auf.
Ah, ist ein Adler. Ich habe nur den Riesengeier, aber Adler kann es auch sein.
Natürlich. Riesenvogel, so. Ein Riesenvogel taucht auf, haut Godzilla ungefähr 5-6 Mal auf den Kopf, wird niedergehauen und dann in Brand gesetzt, war nie wieder gesehen. Okay. Und ich müsste jetzt auch lügen, dieser Vogel kam auch in keinem anderen Film jemals mehr vor.
Ich finde, dass dieses Godzilla ist müde Motiv, das du ja auch schon bereits erwähnt hattest. Hier muss er nicht zum Leben erweckt werden, er schläft einfach. Und später im Film schläft er auch wieder ein. Ich finde das ehrlich gesagt ganz niedlich. Also das ist so die Godzillas größte Schwäche, seine Müdigkeit. Denn einmal fühlt sich ja Dayo unmittelbar von ihm bedroht, ne? Also ist bedroht von ihm und wartet einfach nur darauf, bis Godzilla einfach müde wird und einschläft, dann kann sie verschwinden. Ja, auch wie süß. Ach, der Film ist einfach, es gibt so 2 Momente, ich glaube, deswegen wirken die auch, die tatsächlich ein bisschen härter sind oder ein bisschen dramatischer oder sich fast schon deplatziert anfühlen. Die werden auch so ein bisschen weichgespült, zum Beispiel dieser Düsenjäger-Angriff, zu dem dann spritzige Swing-Musik läuft, aus irgendeinem Grund. Also es wird alles so ein bisschen weichgespült, es wird mal, der Film das Potenzial kurzzeitig hat, ein bisschen dramatischer zu werden. Aber es fällt eben schon auf, weil ich da immer dachte, oh, das passt hier eigentlich nicht rein. Also ich will eigentlich auch gar nicht sehen, wie Godzilla hier Ibira am Ende die Scheren abbeißt und dann sieht man auch noch so ein bisschen Fleisch am Knorpel hängen. Das ist fast schon ein bisschen zu viel des Guten.
Man konnte Kindern früher noch was zumuten.
Ja, Das haben wir im nächsten Film auch nochmal. Mit dem, was kann man Kindern zumuten. Und letzte Gedanke noch zur Bond-Reihe. Ich musste nochmal an Bond denken, beim Ende. Weil, Achtung, Riesenspoiler für No Time to Die, den jüngsten Daniel Craig-Bond, den du hoffentlich auch gesehen hast.
Ja, hab ich.
Bond stirbt am Ende von No Time to Die. Und hier haben wir auch eine Situation, in der ihm quasi eine Bombe tickt auf einer Insel, die Insel zerstört. Und Godzilla steht drauf. Und alle schreien, nein, Godzilla, nein, rette dich, nein. Und Godzilla steht da, hä? Und ich dachte, oh Gott, jetzt endet der Film auch noch wie No Time to Die. Und Godzilla stirbt auf dieser Insel. Aber nein, er springt runter.
Ja. Klüger ist Bond.
Ja, Bond hatte nicht die Wahl, glaube ich.
Er ist Bond. Naja.
Ich fand den super. Also ich fand den ziemlich gut. Ich glaube, den zweiten Film heute Abend fand ich noch ein bisschen superer. Aber der war schon sehr gut. Und dieser Unterwasserkampf, ja.
Ist halt eine fidele Nummer. Nach all den ganzen Filmen, die halt immer so ein gewisses, auch schweres Thema zumindest unterschwellig hatten, gibt es sich halt einfach gar keine große Mühe, jetzt zu sagen, nee, hier wird jetzt Bedeutung rübergetragen. Das ist einfach ein Abenteuerfilm für große Jungs.
Ja, genau. Es ist ein Abenteuerfilm. Ich täte mich schwer damit, vor allem in der ersten Hälfte, den wirklich als Godzilla-Film zu bezeichnen, weil Godzilla spielt kaum eine Rolle. Es ist eher so, vier Jungs gestrandet auf der Insel, ach du Scheiße, da sind ja irgendwelche Bad Guys. Also ich möchte nicht so weit gehen und sagen, mir wäre es kaum aufgefallen, wenn Godzilla gar nicht aufgetaucht wäre. Aber ist dann doch halb ganz nett. Aber man sieht eben auch an Mothra, die ja fast den kompletten Kladderadatsch hier verschläft. Es geht auch fast ohne Monster hier in diesem Film.
Und Mothra kommt am Ende und kämpft gegen Godzilla. Waren nicht schon Freunde geworden? Wo ist denn da die Kontinuität?
Ja, stimmt. Das nehme ich dem Film übel. Dafür kriegt er einen halben Stern Abzug. Tatsächlich, also man teasert mir nicht 80 Minuten lang Mothra an, nur um die ganz kurz hier mit Godzilla rangeln zu lassen und dann wegfliegen zu sehen. Also das ist einfach, dafür ist Mothra auch zu cool.
Okay.
habe ich den Film so ein bisschen übel genommen. Großer Pluspunkt dafür, der Unterwasserkampf hier zwischen Ebira und Godzilla. Toll. Und auch, ich glaube, bitte korrigiere mich gerne, ist es ein Novum in der Reihe? Haben wir schon mal einen Unterwasserkampf gesehen? Ah doch, gegen die Krake hier. Gegen den Kraken.
Aber das ist doch nicht unter Wasser gewesen.
Nee, das war über Wasser, stimmt, ja.
Das war King Kong gewesen, meine Erinnerung.
Stimmt, King Kong kämpft gegen den Kraken. Richtig. Aber wie gesagt, vielleicht zu viel Thunderball geguckt und die falschen Lehren rausgezogen. Oder die richtigen. Denn ungleich eben zu Thunderball, wo die Unterwassersequenzen endlos lang sind. Und ich muss sagen, trotzdem ich großer Bond-Fan bin, total ermüdend, ist hier die Unterwasserkampfsequenz so ungefähr 3 Minuten lang. Und das ist genau die richtige Länge dafür. Gefiel mir.
Das freut mich, dass dir der Film gefallen hat. Gerade bei diesen beiden Filmen hatte ich so ein bisschen ja auch Angst gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin, dass jetzt vielleicht so der Gedanke kommt, puh, André, echt jetzt, ist das jetzt die Richtung, die sich Godzilla entwickelt? Naja, mal abwarten.
Ich glaube, ehrlicherweise muss ich sagen, wäre das hier ein wöchentliches Format, ich hätte, glaube ich, härter daran zu knabbern. So reden wir eben alle 2, 3, 4, 5 Monate mal über irgendwie 2 Filme und ich denke mir, ach, schön mal Godzilla wiedergesehen zu haben. Die Form mag eine komische, merkwürdige, unvertraute sein, aber war wieder mal nett. Also deswegen, ich glaube, ich werde rückblickend wahrscheinlich sagen, ich bin zu wohlwollend gewesen, weil bisher außer dem unmittelbaren Sequel zum ersten Teil, diesem Schnellschuss-Godzilla, den auch nicht Ishiro Honda inszeniert hat, haben mir bisher alle mehr oder weniger gut gefallen.
Cool. Dann sollten wir es in diesem Tempo vielleicht doch weitermachen, damit das Momentum nicht verloren wird.
Nein. Frankensteins Monster gegen Godzillas Sohn ist der nächste Teil der Reihe. Das Jahr ist
nee, sie jagen ihn ja.
Ach so, jagen Godzillas Sohn. Stimmt.
Ja.
Also jetzt ist auch der Titel des letzten Films suggerierte ja, Godzilla sei Frankenstein. Weil, ne, Frankenstein und die Monster aus dem Meer. Und jetzt ist wiederum Frankensteins Monster, also jetzt sind ja wiederum Godzillas Gegenspieler Frankensteins Monster. Also und eben auch nicht Frankenstein, sondern dessen Monster. Und es gibt eh keinen Frankenstein. Also eigentlich auch egal. Oh, es ist so kompliziert. Regie wiederum Jun Fukuda und Masaru Sato hat wieder die Musik komponiert und eine Produktion von Tomoyuki Tanaka. Im selben Jahr hatte Ishiro Honda, der Original-Godzilla-Regisseur, Besseres zu tun, inszenierte parallel und veröffentlichte parallel King Kong, Frankensteins Sohn.
Ja.
Weil man hatte sich da doch irgendwie noch geeinigt mit Rankin Bass, aber.
Auch ein sehr, sehr feiner Film tatsächlich.
Ja, vielleicht machen wir den mal irgendwann als Bonus oder so. Ich habe den auch mal gesehen. Ich mag den auch ganz gerne, ehrlich gesagt. Aber jetzt Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn und wiederum hat Odessa James bei der UFDB die Inhaltsangabe geschrieben. Er schreibt, eine Gruppe Wissenschaftler hat sich auf eine tropische Insel zurückgezogen, um wetterverändernde Experimente durchzuführen. Bedroht wird die Truppe von den Kabakiras, riesigen Heuschrecken. Es ist die haben Namen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Eines Tages graben die Kabakiras ein riesiges Ei aus, aus dem ein Baby-Godzilla schlüpft. Der Kleine hat keine Möglichkeit, sich gegen die Monster zur Wehr zu setzen, als plötzlich Godzilla erscheint. Soweit die Handlung. Auch hier wiederum tat ich mich mit dem Cast so ein bisschen schwer. Gemerkt habe ich mir Maki Goro, der so ein bisschen als der Protagonist etabliert wird, aber dann auch nicht so wirklich, finde ich, weil dafür ist er ein bisschen zu uninteressant. Tadao Takashima spielt Professor Kuzumi. Und dann gibt es noch ein Love Interest. Also wiederum eine Eingeborene oder eine auf der Insel verschüttgegangene, weil die ist ja, glaube ich, nicht dort geboren.
Doch, sie ist dort geboren. Es wird da, glaube ich, erklärt, dass es mal in den letzten Wirrungen des Zweiten Weltkriegs ist da irgendwie ein Meteorologe Inselforscher, weiß der Geier, was mit seiner Frau dort geblieben.
Ja.
Als die Japaner halt abgezogen sind, die Frau ist bei der Geburt der Tochter gestorben und sie ist dort aufgewachsen, der Vater irgendwann gestorben und sie war dann dort alleine.
Eine zugezogene, aber genau, in zweiter Generation dann doch wieder Indigene, nämlich Bibari Maeda als, oder Maeda als Seiko. Ja, wer hätte der denn gefallen?
Also das ist ja nur der Film, der im Grunde genommen diesen ganzen Godzilla-Kram bei mir ausgelöst hat. Mhm. Das ist der einzige Film, an den ich mich, einer von zwei Filmen, von denen ich mich ganz genau erinnern kann, dass ich die früher als Kind im Fernsehen gesehen habe, im ZDF, die halt jedes Jahr zu der Sommerzeit, wo die dann schon gedacht haben, wir haben jetzt eh nichts zu versenden, denn weil das halt Monsterfilme gesendet haben. Und die einzigen beiden, an die ich mich halt erinnern kann, sind Frankenstein, Zweikampf der Giganten und halt dieser hier, Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Der lief da immer und auf dem Grundschulhof war aber danach, wir haben es ja natürlich alles komplett ernst genommen, was da abläuft. Mhm. Das war nicht so, dass wir gesagt hätten, huhu, lustig, lustig, sondern ehrlich gesagt, nein, ganz krachend harter Monsterfilm, gruselige Spinne, eklige Gottesanbeterin und so weiter und so fort. Also als Kind sieht man das noch ein bisschen anders, glaube ich, wenn man in dem Alter ist.
Deswegen der Film ist er auch FSK ab 16. lief der damals in einer stark gekürzten Fassung?
Das mag möglich sein, ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Vielleicht konnten sie ihn senden, weil sie den Prolog rausgeschnitten haben.
Stimmt, der fehlt in der deutschen Fassung, richtig.
Ja, was sehr schade ist, weil der ist recht stimmungsvoll.
Tatsächlich, ja. Und macht es eben ganz anders als der Vorgängerfilm Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer und wartet überhaupt nicht lange, sondern kommt sofort zur Sache und zeigt uns Godzilla in der allerersten Minute. Ne? Der Film ist keine Minute alt und Godzilla taucht aus dem Meer auf und alle schreien, oh, Godzilla! Und dann kommt der Vorspann und da beginnt der deutsche
Film. Auch in Deutschland müssen wir nicht traurig sein, weil auch dort kommen relativ schnell Monster zum Zug. Also es dauert nicht allzu lange, da hört man schon das Herumgekreiche von den, ich habe den Namen vergessen, von den Gottesanbeterinnen, kann ich nicht aussprechen. Und da lernen die Forscher kennen auf der Insel, die dort ein Wetterexperiment machen, weil sie halt gucken wollen, wie sie unfruchtbaren Boden fruchtbar machen können, um den Welthunger zu besiegen.
Ja.
Und ich muss leider sagen, ich finde diese Wissenschaftler schweinelangweilig.
Ja, die sind wirklich langweilig.
Die einzige Person, die ein bisschen Potenzial hätte, ist ein so ein Typ, dessen Namen ich auch vergessen habe, der einen Inselkoller bekommen hat. Und wo man halt die ganze Zeit merkt, oh, der könnte durchdrehen. Aber in der Sekunde, wo das halt jetzt so Früchte tragen könnte, wird es auch komplett fallen gelassen.
Mir fehlt, ich glaube auch, wenn ich einen leisen Kritikpunkt habe an Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn, ist es der, dass so ein bisschen ein wirklich dramatisches Element fehlt. Sei es Krieg, sei es Verbrechen, sei es, weiß nicht, Eifersucht. Es gibt so viele Möglichkeiten, da Drama, zwischenmenschliches Drama und Ernsthaftigkeit reinzubringen. Und der Vorgänger hat wenigstens noch so einen Hauch davon, weil da gibt es eben echte Bösewichte und so. Aber hier ist das eben so. Also es geht im Kern darum, also von menschlicher Seite, dass dieser Reporter sich auf diese Insel schleicht und sagt, ich will darüber berichten, was ihr macht. Und im Grunde sind das, ich möchte nicht sagen, das sind Klimaaktivisten, aber das sind halt Forscher, das sind Leute, die halt quasi an einer Lösung für ein Agrarproblem, agrarwirtschaftliches Problem arbeiten. Und schlimmer, krimineller, böser, finsterer wird es einfach nicht.
Auf der menschlichen Seite. Ja, ein Hot Topic zu jeder Zeit. Aber angeblich auch in diesem Buch stand drin, war es wohl gar nicht so. Also zu dem Zeitpunkt haben wohl die Amerikaner angefangen, so Wetterexperimente zu machen, was die Japaner auch wieder ein bisschen beunruhigt hat. Also Es hatte, also tatsächlich wurde sich überlegt, was könnte man doch tatsächlich für ein gerade halbwegs aktuelles Thema reinbringen. Also das ist gar nicht so weit weg. Kommt jetzt natürlich nicht wirklich so, trägt nicht wirklich so Früchte, dass man sagen könnte, oh, welch dramatischer Effekt. Aber tatsächlich gab es halbwegs reale Momente, also in der Realität, die damit reingeflossen sind. Finde ich irgendwie faszinierend, dass man halt sagen könnte, ja, aber guck mal, da ist das und das passiert und das sieht man hier.
Immerhin ist der Film auch so fair und kommentiert das ja selber durch zwei seiner Forscher, die wir gleich zu Beginn sehen und sagen, oh, ist das so langweilig hier. Kann nicht mal irgendwas passieren auf dieser Scheißinsel. Dabei sind die offensichtlich umgeben von Frankensteins Monstern. Also zumindest benennen die so auf der deutschen Tonspur. Ne? Da taucht diese Heuschrecke auf. Erstmal eine kleinere Variante, glaube ich. Vielleicht die Kinderheuschrecke. Und dann schreien die ja sofort, ach, da ist ja wieder eins von Frankensteins Monstern. Und denke, finde ich aufregend genug. Weiß gar nicht, was sie haben. Also von todbringenden Monstern umgeben zu sein, ist, finde ich, ziemlich gefährlich. Aber gut. Oder aufregend.
Ja, wir reden hier ja auch von Japanern, die im Wochentakt von Monstern angegriffen werden. Insofern denkt man sich wahrscheinlich mittlerweile auch, sind halt Heuschrecken. Oder Gottesanbeterin.
Entschuldigung, ja. Ich habe jetzt keine persönliche Geschichte natürlich mit dem Film, deswegen muss ich mir anders zu helfen wissen, um so ein bisschen zu formulieren, wie ich an den Film rangetreten bin. Und ganz ehrlich, das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich eben den Filmtitel googelte, sah ich ein Bild von Baby Godzilla und dachte, oha, da gibt es doch diese schöne Phrase, Jumping the Shark. Für langlebige Fernsehserien und Filmserien, die einfach ein bisschen lang im Zahn sind und sich überlebt haben. Und was macht man denn mal in der 8. Staffel? Weil irgendwie hat man auch keine neuen Geschichten mehr zu erzählen. Oder im 7. Sequel, was macht man da noch? Ach, gibt man doch einfach der Hauptfigur, dem Titelheld, der Titelheldin, einfach ein Baby. Lass die schwanger werden oder jemand legt ein Kind vor die Tür. Und das passiert ja hier auch. Und ich dachte, ich hatte mich aufs Schlimmste gefasst gemacht, weil ich dachte, ich sah dieses Bild von Baby Godzilla oder Minya oder Minilla, wie es alternativ genannt wird, und dachte mir, oh, das ist auch so ein schlichtes Design, möchte ich mal sagen, mit so offensichtlich auf größtmögliche Niedlichkeit schielend, das kann nur in die Hose gehen. Und tat es nicht. Also der Film ist super, muss ich sagen. Weil das war so mein Gedanke. Also das ist so meine Origin Story mit dem Film. Das war der Gedanke, mit dem ich mich diesem Film näherte und war dann sehr erleichtert, 90 Minuten später sagen zu können, ich finde Baby Godzilla total super.
Das ist gut. Er bleibt nur noch zwei Filme lang gehalten.
Ah, okay. Ja, ich habe ihn schon gesehen auf dem Poster von Frankenstein und die Monster aus dem All, der als nächstes kommt, ja.
Überraschenderweise ist der gar nicht so beliebt. Also eine ganze Menge so Die Hard-Fans meinen halt irgendwie, boah, ist der scheiße. Sieht doch scheiße aus und voll nervtötend. Finde ich immer ein bisschen überraschend. Also eigentlich finde ich auch ganz niedlich.
Der ist niedlich, wenn man sich anfreundet, dass dieser Film ist, was er ist. Wenn man als Maßstab für qualitative, hochwertige Godzilla-Filme sowas wie Godzilla Minus One oder das, den Original-Godzilla nennt, nämlich irgendwie hier schön verbissen ernst und actionreich und bitte echtes menschliches Drama und am besten noch ganz viel soziopolitischer Kommentar, da passt Baby Godzilla nicht rein. Aber diesen Film, finde ich, passt Minya oder Minilla, wie er hier genannt wird, total gut rein. Der ist perfekt für diesen Film. Super gut.
Ich meine, in der ersten Sekunde, wo er aus dem Ei rauskriegt, ist doch das Herz schon weg, oder? Also das Herz verloren, meine ich.
Ja, natürlich, klar. Und vor allem, wie er malträtiert wird von diesen Gottesanbeterinnen. Ja. Das ist unangenehm. Total unangenehm.
Was für Arschloch-Insekten.
Ich bin ja auch, also ich mag ja auch kleine Tiere und ich bin Vater. Und ich meine, das ist löst bei mir alle. Das triggert bei mir so ziemlich alles, wenn die auf die da einhacken. Und ich denke, das geht gar nicht. Ich möchte mich auf ihn werfen und in den Schutz nehmen.
Drecks Schulhofbullis sind das nämlich, ne?
Ja, total. Aber er wird ja auch von seinem eigenen Vater relativ rüpelig behandelt und dann auch immer wieder von den anderen. Also, das muss ich sagen, einerseits, der Film, glaube ich, befriedigt auch beide Parteien vollumfänglich. Also Menschen, die sagen, Minya oder Minilla ist das Liebste, wo es gibt und ich finde total dufte. Aber glaube ich auch die Leute, die den abgrundtief hassen. Weil keine andere Monsterfigur in diesem Film wird so malträtiert wie der kleine Godzilla. Immer und immer wieder. Das Beste beider Welten.
Weil die Erziehungsmethoden von Godzilla sind schon etwas roh.
Ja. Was hältst du von der Erziehung, also von der Lehrstunde, die kleinen Godzilla bei seinem Papa nimmt?
Also, das ist irgendwie auch so ein bisschen so die Mischung, was irgendwie ein bisschen gemeint ist, ist ja schon irgendwie auch irgendwie ganz putzig, weil wir sehen ja, wie die beiden versuchen, Godzilla will mir beibringen, ja, wie man diesen Atomstrahl machen kann aus seinem Maul.
Ja.
Und da kriegt der Minja halt nur diese kleinen Kringel raus. Und dann tritt ihm Godzilla auf den Schwanz und dann klappt es. Es ist natürlich von der Implikation her nicht so schön, wenn ich ganz ehrlich bin, aber sind halt Monster und das wirkt so, wenn man sieht, eigentlich ganz niedlich.
Ja, total.
Und danach guckt ihn Mindy auch an und freut sich.
Er erklärt Godzillas Atomstrahl, dass man den erstmal eben quasi erlernen muss durch Druckausübung auf den Schwanz. Aber ich habe mich eben gefragt, erklärt der Film an irgendeiner Stelle, woher Minja eigentlich kommt?
Nee.
Weil um ein Kind zu kriegen oder ein Ei zu legen, gehören ja zwei, meine ich. Ja.
Das ist, wie ich das irgendwann mitbekommen habe, aber danach nie wieder weiterverfolgt. Das ist wohl auch so ein großer Diskussionspunkt im Fandom gewesen. Ja. Wenn das Fandom anfängt zu diskutieren, bin ich lieber raus. Das bringt meist nichts Gutes. Also einige sagen, das ist im Grunde genommen gar nicht sein eigener Sohn, sondern er adoptiert ihn nur. Andere wiederum haben gesagt, Godzilla ist eigentlich eine Frau, weil ansonsten könnte sie ihr kein Ei legen. Ja,
genau.
Wiederum andere haben dann gesagt, nein, er ist halt irgendwie, er ist eine Echse, das heißt, er kann das Geschlecht irgendwie wechseln und so eine Sachen. Ich bin dann irgendwann rausgegangen, habe mir so gedacht, Leute, das ist ein atomares Supermonster, das gegen dreiköpfige Drachen kämpft. Vielleicht sollten wir es nicht überdenken.
Mein erster Impuls war aber auch der Gedanke, das ist die Mama. Also Baby Godzilla Minja sieht schon eher aus wie ein Typ, wollte ich sagen, aber wie ein Junge. Hätte ich es einfach mal gesagt. Liegt vielleicht aber auch einfach an dem fehlenden Haarputz oder irgendwie irgendeinem erkennbar weiblichen Attribut. So nenne ich es mal. Aber mit Blick so auf Godzilla, also wenn die nicht ständig sagen würden, das ist der Sohn und das ist der Papa, gebetsmühlenartig ungefähr 100 Mal, nicht 100 Mal, aber vielleicht irgendwie 13, 15 Mal. Wäre auch davon ausgegangen, dass Godzilla eigentlich die Mama ist, aber na gut.
Also die Macher meinen zumindest, nö, er ist ein Mann.
Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Ist das ein Spoiler, kannst du das verraten? Spielt das in zukünftigen Teilen überhaupt eine Rolle, sein Geschlecht? Oder
überhaupt
ihr Geschlecht?
Gar keins, nicht im geringsten, interessiert keinen Menschen. Außer halt Leute, die zu viel Zeit haben.
Ja, apropos zu viel Zeit, die Frage sollte man sich schon mal stellen, aber das sollten dann vielleicht auch andere Menschen tun, die vielleicht anders akademisch geprägt sind, einfach als wir, warum man bestimmten Monstern ja auch so eindeutig ein weibliches Wesen zuordnet und anderen wiederum männliches Wesen. Ich meine, bei Mothra käme, glaube ich, keiner auf die Gedanken zu sagen, das ist ein Dude. Mothra ist, gucke ich an und denke mir, klar, das ist eine Frau, ein Damenmonster. Und bei Ghidorah ist für mich ein Herr.
Ja, natürlich. Weil ein Arschloch ist natürlich auch.
Stimmt, ja. Ach, vielleicht deswegen. Wobei. Aber die Gottesanbeter? Ach, vielleicht ist es auch, weil wegen der deutschen Attribution die Gottesanbeterin, die Heuschrecke? Ich weiß es nicht. Wurscht. Anderes Thema. Die Filmmusik. Hat mich ein bisschen angenervt. Ich finde, sie kriegen die Kurve, aber es ist mir doch ein bisschen zu viel Mickey Mousing. So dieses irgendwie Minja stolpert eben durch die Gegend und ist immer dumm, di 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 dumm. Oh, ich dachte, später so, wenn es wirklich als Eingemachte geht und wirklich High Drama ist und da wirklich auch Leute in eine Bedrohungslage kommen, dann kommt da so klassische Spannungsmusik, so treibende orchestraler Score kommt dann. Und das fand ich dann wiederum okay, hat es für mich wieder so ein bisschen die Wogen geglättet. Aber eine Zeit lang ist das schon sehr niedlich. Und ich denke, eigentlich ist das, was wir sehen, niedlich genug. Das muss man nicht auch noch auf der musikalischen Ebene ständig daran erinnert werden, dass das so niedlich ist.
Ich denke mal, dass dieser Film jetzt wirklich komplett nur noch für Kinder ist, während ich den da vorher noch so von mir aus ein bisschen noch ein bisschen so mit einem ganz, ganz festen zugedrückten Auge noch ein bisschen erwachsenen Ton vielleicht zugestehen konnte, das jetzt hier ein Kinderfilm, komplett. Also, dass da jetzt noch Leute sitzen und sagen, da wird jetzt irgendwas gesellschaftlich verhandelt und da müssen wir jetzt auch mal irgendwie so den Notizblock rausholen und da jetzt hier mal so filmwissenschaftlich was niederschreiben, weil da irgendwelche Subtexte über die japanische Gesellschaft drin sind, ich glaube nicht. Das ist einfach ein Film für Kinder und ich denke, die finden es auch ganz nett, wenn da jetzt so ein bisschen der Dumm-die-Dumm kommt. Ich meine, allein die Szene, wo Godzilla Junior, also Minja, über Godzilla Schwanz hin und her hopst, das ist ja auch ganz, also,
ja, so es gibt auch so putzige Momente. Gemacht. Ja,
ja.
Schön. wir sprechen in diesem Format selten bis nie über Altersfreigaben, weil das ganze System dahinter oft undurchschaubar ist und viele Entscheidungen auch stark politisch motiviert und dergleichen und oft einfach auch nur für Augenrollen und genervten Aufstöhnen gut ist. Und deswegen setze ich mich gar nicht so gerne damit auseinander oder so oft. Aber in diesem Fall frage ich mich eben doch, wenn der Film mal Anno Dings, frühe 70er Jahre, mit einer FSK ab 16 Freigabe rauskam und auch entsprechend rezensiert wurde, dann wundere ich mich gar nicht darüber, warum dann hier der evangelische Filmdienst und andere Gazetten schreiben, ja, das sei der hinter allerletzte Mist. Weil mit Blick darauf, dass das hier fast für ein exklusiv, also für ein fast exklusiv erwachsenes Publikum in Deutschland quasi veröffentlicht wurde, ohne die reinzulassen, für die der Film wirklich gedacht ist, nämlich offensichtlich Kinder, möchte ich mal sagen, im Grundschulalter oder Familien meinetwegen, das ist schon echt haarsträubend, dieser Gedanke. Das ist halt wirklich, also ich weiß nicht, wo, wer in diesen Film reingeht. Weil niemand, der oberhalb von 16 ist, außer man hat eben eine Affinität für diese Art von Kino wie wir beide, guckt sich doch diesen Film an. Die geht doch zur selben Zeit eher in, was lief denn? Ja, die gehen in Bond-Filme Ende der 60er Jahre.
Zudem, was ist da ab 16? Ich weiß es ehrlich, wenn ich jetzt sagen könnte, oh Mann, also bei einigen von den Monster-Szenen, da ist ja auch Blut. Also ich könnte zum Beispiel verstehen, warum
Spinner?
Ja, okay, aber auch das jetzt, von mir ist noch ein FSK 12, wenn die Leute sagen, wenn oben die kleine Kinder gruseln sich vor der Spinne, aber selbst das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, also hier, ich habe mich schon mal versprochen und irgendwann kommt wieder dorthin, hier im Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster hier mit Hedora, wo auch irgendwelche Leute echt böse verenden und so ein Kram, da könnte ich vielleicht auch noch sagen, ja, gut, okay, ja, ja gut, von mir ist, wenn ihr gerade einen strengen Tag gehabt habt, aber doch hier nicht. Hallo, da ist doch... Da läuft ein kleines Kartoffelmännchen durch die Gegend.
Es sieht ja sehr kartoffelig aus.
Ja. Ja, und springt über Godzillas Schwanz und freust sich, wenn er hinplumpst und so ein Kram. Also, oder schäkert da mit der Dame rum, die auf der Insel ist, die ihm dann irgendwelche Kürbisse in den Mund wirft und alle freuen sich und sind voll gut drauf. Und wenn dann halt an irgendeiner Stelle dann, weil halt die Menschen jetzt irgendwas Wichtiges machen müssen, wenn sie dann halt sagt, nee, jetzt nicht, geh mal nach Hause und der guckt dann so traurig, denke ich auch so irgendwie, ach Mensch. Ja. Die Zeit hättest du auch noch haben können, oder? Ist es jetzt so wichtig, was du hier machst? Ja, ich wollte von der Insel fliegen, mir doch egal. Guck mal, der ist traurig. Ist so.
Ja, also es hat ja offensichtlich nicht für jeden funktioniert, weil der Film war jetzt nicht, ich glaube, außerhalb von Japan nicht wahnsinnig profitabel und auch die zumindest hiesige Kritik war relativ harsch gegenüber diesem Film. Aber also bei mir funktioniert es und bei mir, ich habe das Gefühl, die wussten genau, welche Knöpfe sie bei mir zu drücken haben. Diese Fressszenen mit Minja sind toll, dieses wiederholte Minja wird malträtiert ist toll, weil man sich dann auch irgendwann freut darüber, dass sie eben fast immer seine Revanche kriegt und am Ende dann doch eben die Oberhand hat. Also gerade gegen Ende ist das unglaublich befriedigend, finde ich, wenn er dann er sich erhebt und dann auch seinen Atomstrahl losschickt und sie eben kollaborativ, also Godzilla Senior und Junior, dann eben hier die
Spiga
vernichten.
Und was es mal kurz zum Monsterdesign bringt, weil das ist definitiv ganz großartig, also die Gottesanbeterin und vor allen Dingen Spiga, das ist ja quasi die Creme, sage ich jetzt mal. Also Spiga ist großartig.
Finde ich auch gut, tatsächlich. Also ich liebe ja sowieso Spinnen oder Spinnenmonster, Shelob in den Herr der Ringe-Film, aber auch in den Büchern natürlich, oder Formicula, also Them, diesen Monster-Horror-Klassiker. Ich mag ja Filme mit Riesenspinnen. Und der hier macht nichts verkehrt. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr gut getrickst. Und sie haben sogar den Mut, denen hier Close-Ups zu geben an einer Stelle, ne, wo sie sich dann so anstarren.
Ja.
Und dann kriegt Godzilla diesen Stachel ins Gesicht.
Okay, auch wenn ich da kurz sagen musste, Godzilla, bist du blöd oder was? Weil ich meine, es merkt doch jeder, was da jetzt so kommen soll. Und dann sehen wir nur, wie Godzilla seine Augen wie blöd bewegt. Übrigens, das Godzilla-Kostüm, nichts für ungut, das sieht ein bisschen debil aus.
Ich habe mir angelesen, sie haben es in der Hüfte vergrößert, um Godzilla ein bisschen massiger wirken zu lassen im Vergleich zu seinem Sohn.
Ja, okay, aber er hat doch jetzt irgendwie Froschaugen, also so wirklich.
Ja, dieses Godzilla-Blick, Shelob wollte ich schon sagen, Spiga in die Augen erinnerte mich immer an diesen einen Moment, den wir auch oft in Alien-Filmen, also Filmen im Alien-Franchise sehen, aber ich glaube auch in dieser Alien-Earth-TV-Serie, wo einfach sich Menschen viel zu nah diesen Eiern nähern, nur damit ihnen so ein Facehugger ins Gesicht springt. Und das haben wir, glaube ich, in jedem zweiten Alien-Film, dass da Forscher rumlaufen, was ist das denn? Ich gehe mal ganz, 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 ganz nah. Scheiße! Und dann sind sie tot. So. Aber hier hat das ja nicht so wirkliche Konsequenzen. Das ist ja auch tatsächlich hier auch wieder dezidiert kinderfreundlich. Selbst wenn Godzilla einen Stachel ins Gesicht kriegt, dann ist da vielleicht ein bisschen Spinnegift dran und er torkelt ein bisschen rum, aber es scheint ihm ja Minuten später wieder gut zu gehen.
Ja, zum Glück. Ach ja, übrigens, eine Szene, die fand ich noch ganz interessant, das ist nämlich, als besagter Typ mit dem Inselkoller jetzt gerade durchdreht und sagt, er will von der Insel runter und dann zum Strand rennt und dann sehen wir halt, wie eine riesengroße Welle auf ihn zukommt, was natürlich Godzilla ist, und der dann auftaucht. Diese Szene kommt fast eins zu eins später im Emmerich-Godzilla wieder vor, Fischer halt sagt irgendwie, ja, ich gehe jetzt hier angeln, und dann hat er angeblich irgendwas am Haken. Und dann wird halt die Angel weggerissen, dann sehen wir halt, wie auf einmal aus dem Hudson River, das ist er ja, glaube ich, auf einmal so eine Riesenwelle auf ihn zukommt, den Steg wegreißt, und dann taucht halt Godzilla auf. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass Emmerich den Film gesehen hat, weil der hat ja dem eigenen Vernehmen nach, fand der Godzilla voll scheiße und hat den Film nur gedreht, weil halt und so, weil sonst keiner gemacht hätte.
Ja.
Aber diese Szene ist übernommen. Also
hat den Emmerich Godzilla dafür voll scheiße. Also, ja, so, ist echt ein bisschen hart, aber ich mag ihn nicht besonders.
Ja, wenige mögen ihn, glaube ich.
Wohl wahr. Der Film hat wirklich unglaublich viel zu bieten. Man muss ja auch dazu sagen, diese Filme sind alle gut 80, 85 Minuten oder so lang. Die können gar nicht so lange dauern, dass sie jemals Gefahr laufen, langweilig zu werden oder öde. Und selbst wenn es mal so auf figürlicher Ebene mal so ein bisschen Leerlauf gibt und die alle ein bisschen uninteressant sind, sind die eben doch noch immer so voll von tollen Lokalkolorit und swingiger Musik und tollen Set-Designs und natürlich tollen Kreaturen und entsprechenden Action-Szenen, dass es einfach nicht langweilig wird. Also, und der hier ist wirklich sehr, sehr voll mit Action. Die ist ein bisschen albern, ein bisschen flapsig. Ich meine, da versorgt eben Minya, der kleine Godzilla, immer wieder. Aber ich bin nicht böse drum. Es ist auch wiederum hier sehr befriedigend, wenn er eben hier Papa und Sohn gemeinsam Spiegel in Flammen setzen am Ende und dann wir noch eine schöne Effektsequenz kriegen hier, wie es auf der Insel oder über der Insel schneit und das Meer gefriert. Auch das sehr, sehr hübsche visuelle Effekte, Matte Paintings, ist wirklich toll gelöst. Also ich, wie gesagt, ich war echt voreingenommen, negativ voreingenommen, weil ich dachte erstmal hier, Jumping the Shark, Fonzi springt über die Rampe, das geht, ab jetzt geht es wirklich bergab, so, das ist die vollkommen falsche strategische Entscheidung, Godzilla einen Sohn zu geben, jetzt wird es einfach immer nur noch schlimmer. Nein, der Film ist gut. Und zweite kritische Voreingenommenheit war, ich gucke mir den Film in HD an und er sieht einfach nicht mehr gut aus. Und er sieht fantastisch aus und gerade gegen Ende diese visuellen Effekte mit dem Schnee und dem gefrorenen Meer, und das sieht wirklich, ist so hübsch gemacht einfach. Ich war ziemlich
begeistert. Hat sich gut gehalten, gell?
Ja, total. Ja.
Ich glaube, das Einzige, wo ich manchmal gesehen habe, war vielleicht, wenn man mal ganz kurz so den Hintergrund, den Himmel, vielleicht mal so ein bisschen so eine Falzlinie gesehen hat, sei es drum.
Ja, ja. Also ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten tippitoppi tatsächlich.
Genau.
Habe ich mir noch was sortiert? Badebodenschauber, Rettungsaktion. Das ist so ein später Moment, wo sie sagen, wir schwimmen ans Ufer und so. Und dann sieht man nochmal unsere beiden Hauptdarsteller mit fast nichts an. Und ich denke mir, das ist, ich habe stark für mich so ein bisschen nach, lass es mal ins Drehbuch auch nochmal eine so eine Szene schreiben, damit auch die Eltern was fürs Auge haben oder so.
Aber hatte ich auch gedacht. Er hat so gedacht, na, ihr wolltet sie nochmal irgendwie in knapper Kleidung zeigen, oder? Das war jetzt der Grund.
Ja, weil sie ja genau das Gegenteil vorher tun. Ne? Sie entdecken sie als quasi Eingeborene und dann stecken sie in so ein hochgeschlossenes Shirt und Hose und denken wir, ach, okay, ja. Also ich bin jetzt irgendwie kein sexistischer alter Mann. Also einige mögen mich so nennen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einer bin, aber ich habe auch nicht viel dabei gedacht. Aber ich dachte schon komisch, dass sie bisher bei den in dicken Gänsefüßchen Eingeborenen nie Wert darauf legten, die in normale Klamotten, die wir als normal wahrnehmen, zu stecken. Aber hier haben sie es eben gemacht. So, die wird entdeckt und sofort ziehen sie ihre Jeans an. Aber später ziehen sie wieder aus. Aber auch unseren Hauptdarsteller, ja.
Ja.
Nee, tatsächlich fällt mir nicht mehr viel ein. Ich wünschte, ich könnte mehr rausholen aus diesem ganzen, also zum Thema Klimawandelforschung, Klimakrise und das alles so auf unsere heutige Zeit anwenden. Aber das scheint ja wirklich da auch die Forscher nicht zu interessieren. Denen geht es ja tatsächlich nur um eine gesunde Ernte und ja, interessant hier auch wieder so einen Ballon zu sehen. Im ersten trägt er, glaube ich, eine Kamera oder eine Art Sonde und hier eine Bombe. Aber die Filme sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Also nicht nur, was ihr Setting betrifft, sondern auch so ihren Ton natürlich und auch die Gadgets, die hier eingesetzt werden. Ich bin sehr gespannt darauf, ob sich das jetzt noch ändert in den nächsten Streifen. Film.
Jein. Der nächste Film wird noch mal etwas megalomanisch, sage ich es jetzt mal.
Ja.
Danach wird es interessant.
Okay. Cool, bevor ich sage, womit wir uns dann wiederhören in unserer Godzilla-Reihe, wo hört man dich denn sonst so, lieber André?
Man hört mich ansonsten noch im Glotzcast, einen Filmpodcast, den ich mit meinem Podcast-Kollegen Frank mache.
Sehr schön. Und uns bald hört man dann in wenigen Monaten, möchte ich jetzt mal sagen, ich sag mal, noch in diesem Jahr? Mal gucken.
Mal gucken.
Genau. Hört man uns wieder zu Frankenstein und die Monster aus dem All und anschließend zu Godzilla Attack All Monsters. Und da sind wir, glaube ich, auch schon in den 70er Jahren und da bin ich mal sehr gespannt darauf, ob wir dann hier so noch ein Roger Moore-Äquivalent zu dem Connery-Äquivalent
Bond. Ich sag mal so, vielleicht, ja, oder aber anders gesagt, du kennst Twin Peaks.
Ja.
Und du weißt, wie die Serie groß wurde, nachdem der Mord an Laura Palmer aufgeklärt worden ist.
Ja.
Vielleicht kommen wir so ein bisschen in diese Gefilde so bei zwei, drei Filmen.
Interessant. Ich bin auch sehr gespannt darauf, weil wir ja auch die Rückkehr von Ishiro Honda haben in, ich glaube, Godzilla Attack All Monsters oder schon eins zuvor.
Nee. Ich glaube sogar beide.
Beide? Wow. Sehr spannend. Alright. Ich danke dir, André, dass du da warst und wir hören uns bald wieder.
Jo, alles Gute. Bis denn.
Adios. Bye, bye.
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Ein echter Thriller aus der unheimlichen Welt Frankensteins, gestaltet von der Elite der japanischen Trickmeister. Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn.
Tut mir leid, der kleine Godzilla.
Wieder ein perfekter Frankenstein-Knüller.